Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ganz besonders willkommen zu diesem ganz besonders intimen Ab 21 Podcast. Tom Westerholt ist hier. In dieser Ausgabe erfahrt ihr was über Alternativen. Und zwar über Alternativen zu Mainstream- und Hochglanzpornos. Wir haben uns mal umgeguckt, was es mittlerweile links und rechts neben all der muskelbepackten, Sixpack-mäßigen und plastikbrüstigen Massenware noch so gibt und haben echte Alternativen gefunden und Menschen, die mit uns darüber sprechen. Patrick Kattus, Produzent von feministischen Pornos, in dessen Firma viele Frauen das Sagen haben, wie Porno heute aussehen kann. Mit Paulita Pappel, der Betreiberin des Portals Lustery, auf dem nur Amateur-Pornofilme ihre Filme einreichen, bei denen nur sie bestimmen, was, wann, wie, wo. Filme, in denen die Hobbydarsteller nur machen, wozu und worauf sie wirklich Lust haben. Und wir hatten Lia zu Gast, eine junge Frau aus Berlin, die mal Freunden als Kamerafrau bei einem alternativen Pornodreh helfen wollte und froh ist, dass sie am Ende ganz zufällig selbst vor der Kamera gelandet ist. Also viel Spaß und Lust auf diesen Porno-Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Mann, der feministische Pornos produziert. Das fanden wir dann doch zumindest mal ungewöhnlich. Wir haben ihn eingeladen, weil wir mehr wissen wollten und er ist gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht auch schon wieder zu anstößig, lieber Patrick.
Ich kenne diese Gags schon alle,
glaube ich. Du kennst sie, Gott sei Dank, vielen Dank. Patrick Kattus ist hier, du hast die Produktionsfirma Arthouse Vienna mitgegründet und ihr macht feministische Pornos. Bevor ich dich frage, was da für euch jetzt genau der Unterschied ist zum Mainstream, bitte die Frage, wie kann ein Mann feministische Pornos machen? Also wie ist das so rein gendermäßig möglich? Ich hätte zum Beispiel gedacht, feministischer Porno heißt automatisch, den muss eine Frau machen.
Ja, nee, muss gar nicht so sein. Ich klinge ja schon mal nach einem wandelnden Widerspruch, oder? So ein Mann, der Feminist ist, können sich ganz viele Leute überhaupt nicht vorstellen. Feministinnen, die irgendwie so Pornos machen, geht ja eigentlich auch gar nicht. Alle kennen nur so Schwarzer, Porno ist böse und so weiter. Dann hast du gleich einen Mann, der sich als Feminist bezeichnet und der Pornos macht. Boah, da kennt sich niemand mehr aus. Irgendwie. Naja, für mich geht das irgendwie sehr gut. Also die Industrie von innen heraus zu verändern, hat irgendwie in den letzten, seit wann gibt es denn, sagen wir mal 10 Jahren, irgendwie besser funktioniert als so in 50 Jahre Anti-Porno-Kampagne.
Mhm, ja. Was ist denn dann für euch zum Beispiel jetzt genau der Unterschied zwischen diesem klassischen Mainstream, ich nenne das jetzt einfach den ganzen Abend so, weil da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen, diese muskelbepackten, waschbrettbäuchigen Typen und denen gegenüber die Kunststoffbrüste und diese makellose Haut und alles sieht sehr technisch und sehr steril aus. Das nennen wir heute Abend einfach mal Mainstream. Und im Gegensatz dazu die Art von feministischen Pornos, wie ihr sie macht. Was ist der große Unterschied?
Versuch's immer so zu erklären auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Also einerseits die Ebene der Produktion. Das heißt, man kennt ja den Begriff Glasdecke. In der Pornoindustrie ist die Glasdecke sehr niedrig angesetzt. Das heißt, Frauen haben eigentlich in der etablierten, also in der Mainstream-Industrie, von der du gerade erzählst, also von den, man kennt das von den Pop-ups im Internet, so um es ganz klischeehaft zu machen. Mhm. Die Glasdecke sitzt so niedrig, die können eigentlich nur Performerinnen sein oder vielleicht noch Make-up-Artists und dann, weißt du, eine Putzfrau, die das Set dann aufräumt und das war's. Also da hat eine Frau eigentlich kaum Chance, irgendwie in Schlüsselpositionen vorzudringen. Also ich würde es schon als feministische Intervention bezeichnen, wenn irgendwie Frauen es schaffen, da so Produzentinnen zu sein, Regisseurinnen, Scriptwriter, sofern es das noch gibt, also im Amateur-Porn oder im Mainstream-Porn ist das ja ziemlich ausgestorben. Mhm. Wenn sie ihre eigenen Firmen aufziehen und diese Strukturen selbst aufbauen, ist schon eine coole Sache, das hat einen feministischen Wert, aber das heißt nicht, dass die Filme jetzt anders aussehen. Also eine Frau kann genauso irgendwie konservative Politik fahren, eine Frau kann genauso, wenn sie Pornos macht, irgendwie die Bilder aus dem Mainstream-Porno reproduzieren und irgendwie da Klischees aneinander rein. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir das Bild, also die Repräsentation, wie man die Frau, wie man Geschlechterrollen, wie man Sexualität anders darstellt. Da kann es feministisch sein, die Frau als Subjekt des Films darzustellen, also als eine Figur, die ihre eigene Motivation hat, ihren eigenen Willen, ihr eigenes Interesse und das verfolgt, die nicht nur dazu da ist, dass sie jetzt männliche Begierden stillt und nur quasi da ist, um den Mann zu bedienen. Also das wäre, finde ich, auch feministisch, das Bild so zu verändern. Aber das könnte eigentlich auch ein Mann. Also es ist nicht zwingend dasselbe wie das andere. Meistens haben wir gesehen, dass es in der Regel doch beides zutrifft. Also es hat schon Frauen gebraucht, die in die Industrie gehen, weil die ganzen Typen, die dort jahrzehntelang das irgendwie für sich hatten, kam irgendwie kaum einer auf die Idee, die Filme mal anders zu machen. Und erst als Frauen in die Industrie geströmt sind, hat auch tatsächlich das angefangen.
Also ist es dadurch aber auch schon mal falsch, von diesem teilweise ja auch sehr, sehr hart benutzten Ausdruck Feminismus, feministischer Porno, direkt darauf zu schließen, dass also, ich übertreibe jetzt mal, dass ausschließlich Pornos sind, wo die Frauen das Sagen haben. Also es geht nicht darum, das klassische Bild, was man hat, einfach nur ins Gegenteil zu verkehren, wie du gerade gesagt hast. Ist daher dieser Begriff feministischer Porno vielleicht sogar für viele eher irreführend?
Naja, vielleicht aber nur deshalb, wenn die Leute ein bisschen falsches oder komisches Bild von Feminismus an sich haben, weil Feminismus ist ja auch jetzt nicht die Schreckensherrschaft der Frauen, die Männer knechten. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Ziel, eine Geschlechterdemokratie herzustellen, weißt du, oder so gleiche Chancen und eine bisschen freiere Rollen für alle eigentlich. Also im feministischen Porno ist auch Porno für alle. Wir drehen die ganze Kiste jetzt nicht irgendwie um und drauf auf den Typen und der wird so richtig fertig gemacht und benutzt und weiß der Teufel was, sondern eigentlich versuchen wir so Sexualität realistischer darzustellen und als das, was es eigentlich nicht nur im Porno sein sollte, sondern auch im Privaten ein Geben und Nehmen, damit beide Seiten Spaß dran haben und es macht einem ja meistens selber auch mehr Spaß, wenn es den Gegenüber auch Spaß macht und das versuchen wir zu machen.
Ja, und es gibt auch einfach keine thematische Beschneidung, weil man, wie du sagst, ja alles tatsächlich aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen kann. Wo kriegt ihr eure Darsteller für diese Art von Filmen her? Sind das dann auch in der Mehrzahl eher Profis oder arbeitet ihr da mit Amateuren?
Wir arbeiten fast nur mit Amateuren. Das ist mitunter durchaus anstrengend. Also man kann sich vorstellen, Profis machen das die ganze Zeit oder haben es schon sehr oft gemacht, die kommen halt zu einem gewissen Zeitpunkt an den Ort und die bringen das, die können das machen. Wenn man mit Amateuren arbeitet, muss man halt damit rechnen, dass die im Castingprozess schon kalte Füße kriegen, dass sie vielleicht gar nicht auftauchen, dass sie vor Ort sich nicht danach fühlen, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie es nicht schaffen. Also man muss da auf sehr viel Rücksicht nehmen, sehr behutsam vorgehen und halt auch damit rechnen, dass die vielleicht aussteigen oder nicht so recht wollen. Oder du kannst halt auch nicht sagen, hey, wir wollen diese und jene Nummern sehen, bringt das mal, weil das sind keine Maschinen oder Sportler oder so, die so wie Profi-Performer das halt abziehen. Also da muss man feinfühliger vorgehen, aber auch damit rechnen, dass da was schiefgehen kann.
Bei euch heißt es genau aus diesem Grund auch, beim Dreh muss niemand ejakulieren, es muss keine Penetration geben. Aber für viele macht ja genau das den Sex im Film aus. Also zwei Menschen geraten in möglichst antörnende Ekstase miteinander und werden zum Schluss mit Orgasmen belohnt. Müsst ihr daher bei eurer Arbeitsweise Sex einfach anders definieren als bei anderen Pornos?
Das weiß ich nicht, ob wir das machen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute bei anderen Pornos Sex definieren. Ich glaube, die denken vielleicht gar nicht so viel über Sex nach, sondern eher so an, das verkauft sich gut, basta, Schluss, fertig. Es kann ja Penetration geben, es kann ja bei uns auch den Cumshot geben oder was weiß ich, was bei uns ist nur das Ding, es muss nicht sein. Also wenn es passiert, dann passiert es. Aber wenn es nicht passiert, dann von mir aus halt nicht. Also wir versuchen so eine Vielfalt zu zeigen, die Sexualität sein kann. Und das kann mal hart sein und ausgefallener, aber das kann auch mal zärtlicher und langsamer sein. Also wir versuchen jetzt nicht nur das Gegenteil zu machen, wir versuchen da so ein bisschen den Leuten den Raum zu geben, sich fallen zu lassen und zu finden, was sie gern haben und worauf sie stehen.
Patrick, du bist Pornoproduzent und Forscher, habe ich hier stehen. Inwiefern hast du im Bereich der Pornografie geforscht?
Naja, ich trete irgendwie so von einem Bein aufs andere und das eine heißt Theorie und das andere heißt Praxis. Mhm. Also ich habe angefangen in meinem Studium alles so an Porn Studies, heißt das Feld, wo man sich mit Pornografie beschäftigt, zu orientieren. Dann habe ich in Barcelona bei Erika Lust gelernt, quasi das Pornomachen gelernt in der Produktion. Dann bin ich zurück nach Wien, habe ein Buch drüber geschrieben, über die Erfahrungen in der Industrie. Dann habe ich die Firma mit Adrien Esimonien in Wien gegründet. Also es kommt immer so ein Schritt nach dem anderen und es ist immer Theorie und Praxis.
Mhm. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, finde ich, dass der Wunsch nach alternativen Pornos, feministischen Pornos, wie ihr sie macht, auch alternativen Sex in Filmen sich ähnlich verändert hat, wie sich die gesamte Gesellschaft gerade gendermäßig verändert und verändert hat in den letzten Jahren. Nehmt ihr das in den Produktionen auch so wahr, dass es da auch einen anderen, neuen Wunsch nach anderen Inhalten gibt heute?
Ich meine, so lang, wie ich jetzt dabei bin, weiß ich nicht, ob ich so eine Veränderung wahrnehme, weil für mich war das Status quo. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ohne Internet wird es uns nicht geben. Diese ganzen alternativen Pornogeschichten sind Kinder des Internetzeitalters, weil vorher hätte uns niemand reingelassen. Also die Distributoren hätten uns nicht aufgenommen, die Sexshops hätten keine, die haben ja halt auch immer nur diesen Mainstream-Mist, was wollen möglichst viele Typen kaufen? Was ist so unser Klischeebild von männlicher Begierde? Passt das, nehmen wir rein? Die hätten uns nie genommen. Und im Internet können wir halt direkt die User erreichen, die auch was anderes sehen wollen. Und ohne dem würden wir jetzt irgendwie nicht überleben. Ich glaube, vielleicht hätte es das früher sogar gegeben, das Interesse dran, aber es konnte nicht gedeihen und nicht sprießen.
Aber das ist ja schon etwas, wovon ihr sicherlich profitiert, ne? Dass der Umgang mit Pornos sich grundsätzlich verändert hat, dass viele Menschen grundsätzlich eine offenere Sexualität pflegen als noch vor 20 Jahren. Stichwort Internet, man kommt leichter dran, man muss für einen Film nicht mehr in den schmuddeligen Sexshop gehen, wo einen vielleicht noch der Nachbar sieht, weißt du, mit einem hochgeklappten Kragen und einem Hut ins Gesicht gezogen, sondern man setzt sich an seinen Rechner und bezieht das, was man quasi sehen will. Ist ja sicherlich was, was euch zugutekommt.
Ja, absolut. Pornos sind nach Hause gekommen. Es kommt uns aber auch zugute, dass Medien, so wie ihr, also große Medien, über das Thema reden und Leute auch einladen, die das machen. Also wir brauchen nicht, so wie die Mainstream-Industrie jetzt auf illegalen Seiten, irgendwelche Pop-up-Werbung starten, die euch ein Virus auf die Festplatte zieht, sondern wir können zum Glück in besseren Foren darüber Gespräche führen.
Wer viel digital unterwegs ist und da Business macht, der macht natürlich auch viel Research. Wie sieht das bei euch aus, so Ermittlung von Kunden? Wer sitzt da auf der anderen Seite des Bildschirms bei euren Produktionen? Sind es dann tatsächlich in der allergrößten Mehrzahl Frauen oder ist es gar nicht so ein Verhältnis von 80 zu 20? Also wer guckt eure Filme?
Nee, ist es gar nicht. Also es sind tatsächlich noch sehr, sehr viele Männer. Man geht auch davon aus, wir haben ja nur so Kundendaten, die bei uns angegeben werden und Kreditkartendaten und so weiter. Wir wissen ja jetzt nicht ganz konkret, wer schaut das und wie. Wir wissen nicht, ob die Person, der die Kreditkarte gehört, ob die Person das alleine sieht, ob das zum Beispiel als Paar gesehen wird. Es wird davon ausgegangen, dass wir eher nicht so Masturbationstechnologie sind, sondern vielleicht auch so ein bisschen Leute, die sich in Stimmung bringen wollen, die das vielleicht mit dem Partner, der Partnerin schauen wollen und so weiter. Aber es ist immer noch, man geht davon aus, dass auch bei uns der Großteil der Kundschaft oder ein großer Teil immer noch Männer sind. Es sind halt nicht mehr so krass überwiegend viele wie im Mainstream-Porn. Also der Frauenanteil ist schon höher.
Mhm. Nachdem in den vergangenen Jahren die Quantität von Pornos durchs Internet so massiv, eigentlich explosionsartig zugenommen hat, ist es da jetzt auch an der Zeit für Produzenten wie dich und für Firmen wie euch, halt dann wieder auch ein bisschen mehr auf Qualität zu achten, auch so in Richtung faire Standards und faire Produktionsbedingungen für alle Beteiligten zu achten? Denn der Ruf der Pornoindustrie, wie man ihn so kennt, aus Amerika, ist ja nun wirklich nicht der allerbeste.
Ja, ich glaube, da hast du auch absolut recht. Und ich glaube, nur deshalb funktionieren für uns ja auch noch diese Pay-Modelle. Weil wenn du so billig produzierte Standard-Massenstreifen sehen willst, dann musst du echt nicht zahlen dafür. Also das findest du auf zig Plattformen irgendwie gratis.
Und, absolut.
Ja, und dann gibt es noch Raubkopiererei und so weiter. Und wir haben das, also die alternative Industrie hat das Problem eher nicht. Und ich glaube, das liegt genau an dem, was du jetzt aufgebracht hast, dass die Leute das erstens unterstützen wollen, weil sie es gut finden, weil sie die Idee supporten, weil sie wollen, dass sich da auch was verändert. Und das geht halt übers Ökonomische auch ganz gut, sowas zu unterstützen. Aber andererseits auch, weil es ein bisschen qualitativ hochwertiger ist, weil es ein, vielleicht ist es ein Collectible, weißt du, so wie du, vielleicht laden sich die Leute zig Alben irgendwie so auf Torrent noch runter oder hören es illegal, aber so von den Bands, die sie cool finden, holen sie sich die Platte und gehen aufs Konzert. Also ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen so, dass die Leute, die uns supporten, die finden das gut, was wir machen, die wollen das unterstützen und mein Gott, die Leute, die so Mainstream-Porno gern schauen, ich glaube, die meisten sehen da nicht mehr viel Grund dafür zu zahlen, wenn du halt so viel Freemium-Zeug kriegst im Netz.
Ja, geht dann sicherlich auch um die Bereitschaft für Qualität dementsprechend zu bezahlen, wenn es einem wichtig ist. Ist die Branche dafür zu schnelllebig oder macht ihr auch so Zukunftsplanung, so nächste Schritte? Wo geht man hin, wo will man hin? Oder ist es bei euch vollständig abhängig von dem, was die Kunden abrufen letzten Endes?
Nee, gar nicht. Also wir orientieren uns jetzt nicht so daran, was würde sich gut verkaufen, sondern wir orientieren uns an einer Idee. Also was fänden wir spannend zu machen? Was wäre was Neues? Weil ansonsten würden wir ja auch irgendwie tendenziell so in den Mainstream reinkippen. Was uns interessiert ist, das ist ja eine Nische, diese alternative Pornoindustrie ist ein Markt, aber immer noch eine kleine Nische, das wächst. Ich glaube, da ist noch viel Platz da, das ganze Ding aufzubauen. Was uns jetzt interessiert ist, nachhaltige Strukturen aufzubauen, damit wir weiter produzieren können, ein Publikum aufzubauen, aber auch quasi junge Leute mit neuen, frischen Ideen zu unterstützen, was wir vielleicht nicht hatten, weil wir da von null angefangen haben, das jetzt irgendwie bereitzustellen. Und wir haben schon von einer jungen Kunststudentin die Filme produziert letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob die dabei bleiben, aber zumindest wollen wir Leute supporten, die neue Ideen haben.
Patrick Kattus, Produzent und Mitbegründer der Firma Arthouse Vienna, unser Gast heute Abend in Ab 21. Danke dir sehr dafür, dass du vorbeigekommen bist. Wünsche dir alles Gute. Super, und ihr wisst jetzt, Jungs, ihr müsst keine Angst haben vor feministischen Pornos. Ihr werdet nicht unterdrückt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Nehmen wir doch jetzt einfach nur mal an. Ihr hättet Bock, ein Video von euch zu drehen beim Sex. Und ihr fändet die Idee irgendwie gut, das auch im Netz hochzuladen und wirklich öffentlich zu machen. Dann landet ihr, was die Möglichkeiten zum Publizieren eures eigenen privaten Pornos angeht, eventuell recht schnell bei YouPorn. Aber gut, die Seite sieht jetzt insgesamt doch eher scheiße aus. Dauernd ploppen irgendwelche Werbefenster hoch und neben anderen Filmchen ganz normaler Privatleute, wie ihr seid, gibt's da halt auch jede Menge kommerzialisierten Mainstream-Dreck. Ist also vielleicht jetzt nicht das Ambiente, das euch in so einem Fall vorschwebt. Zum Glück ist es aber nicht das einzige Angebot im Netz. Vielleicht wäre beispielsweise die Seite Lustery eher was für euch. Die Frau, die hinter dieser Seite steckt, ist Paulita Pappel und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Abend, liebe Paulita.
Guten Abend, lieber Tom.
Sag mal zuallererst, wie kam es dazu, dass du eine Plattform betreibst, die private Pornofilme veröffentlicht?
Ich habe selber als Performerin angefangen, in der Pornindustrie zu arbeiten. Und was mich aber persönlich interessiert hat, ist in der Pornografie eben nach dem zu suchen, was tatsächlich im Privatleben beim Sex passiert. Eben auch Kommunikation zwischen zwei Menschen und Intimität.
Ja.
Danach ist gut, wenn zwei Menschen einfach sich kennen, ne, sexuellen Dialog miteinander führen und allein in einem Raum sind und die Kamera so als Detail des Spiels sozusagen einbeziehen. Dann sind wir ja so nah dran, wie man nur kommen kann.
Aha.
So.
Was würdest du sagen, unterscheidet eure Website dabei von zum Beispiel Seiten wie YouPorn, My Dirty Hobby und vergleichbaren Portalen?
Na, ich glaube eben, dass unsere Seite so ein bisschen als Schutzraum auch gedacht. Mhm. Alle Videos sind echt. Die Menschen, die da sind, bilden halt in der Community.
Das heißt, es gibt tatsächlich auch Filme aus der Industrie von Profis gedreht, die dann amateurhaft aussehen sollen, um in diese Nische reinzukommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Klar, absolut. Also ich meine, Amateur als Begriff ist total in und viele Leute interessieren sich dafür und viele kommerzielle Seiten produzieren die auch. Was ich jetzt nicht schlimm finde, also ist auch gut. Also jetzt gar keine Kritik daran. Man muss ja machen, was auch der Markt will. Und aber bei uns ist es wirklich so, dass ich mit jedem Pärchen auch da im Voraus ein Gespräch führe. Die Pärchen können entscheiden, ob sie nur wirklich innerhalb der Community deren Material haben wollen, veröffentlicht haben wollen, oder ob sie sich auch wohlfühlen, wenn das Material auch auf andere Plattformen wie Social Media zu sehen sind. Aber das können sie eben selber entscheiden und sie können auch sicher gehen, dass das auch so gehalten wird.
Man muss sich ja anmelden bei euch, um die Filme sehen zu können, die ihr veröffentlicht. Was genau würdest du sagen, kriege ich da zu sehen bei euch, wenn ich mich dann angemeldet habe?
Genau, wenn du dich anmeldest, kriegst du eben Zugang zum ganzen Content. Wir haben mittlerweile eine Bibliothek von über 100 Videos. Mhm. Und das sind eben alles nur echte Couples, beziehungsweise ich muss den Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich selbst beschreiben. Manche Leute sind halt geheiratet und haben Kinder und andere sind eben Lovers oder was weiß ich. Genau, das sind Menschen, die auf jeden Fall im Privatleben eben einen sexuellen Dialog miteinander führen und die diese Videos selber gedreht haben in der Intimität deren eigenen Räume oder manchmal auch outdoors, aber eben alleine ohne eine dritte Person da zu haben.
Du hast schon gesagt, manche sind verheiratet, manche sind einfach nur Liebespaare. Grundsätzlich, was würdest du sagen, was sind das für Leute, die sich da an euch wenden mit dem Wunsch, ihren Sex öffentlich zu machen? Gibt es so eine Alterskerngruppe, die meisten sind so im Alter von bis, oder ist die Range, weiß ich nicht, von 20 bis über 70?
Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben also bei dem Alter tatsächlich nicht so eine große Sparte. Es geht eher so zwischen 20 und 40, würde ich sagen. 45 vielleicht. Mhm. Und aber also die Couples sind total international. Wir haben von Australien bis nach USA, Südafrika, Europa und Südamerika. Und die Couples sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ne, manche sind, ich sage jetzt mal, eine sehr konventionelle Beziehung, eben mit Familie, Haus, Kinder, Hunde. Und andere sind Poly oder führen BDSM-Beziehungen, wo es nur um eine Submissive-Dominant-Beziehung geht. Und ich glaube, was denen aber alle vereint, ist, dass sie Interesse haben an Sexualität und dass sie gerne das ausprobieren möchte, eben eine Kamera ins Spiel reinzubringen, sich selber aufzunehmen und das auch zu teilen mit anderen Menschen. Und die meisten mögen auch gerne die Videos eben von den anderen Couples zu sehen. Das heißt, so bildet man, es bildet sich langsam so eine Community von Leuten, die eben einfach Lust drauf haben, auch über Sex offen zu reden und sich nicht zu schämen, sondern die Sexualität zu teilen mit anderen.
Ich finde diesen Aspekt ganz besonders interessant, wo man über die Schwelle geht, für sich selbst einen Sexfilm zu drehen, vielleicht mit einem Partner, den man für sich behält, und dem Moment, wo man sagt, ich mache das jetzt öffentlich. Wie ist das bei euren Paaren? Wollen die damit zum Teil auch Geld verdienen? Kann das ein netter Nebenerwerb sein? Oder hast du teilweise auch das Gefühl, die sehnen sich vielleicht auch in dieser Community so ein bisschen nach Berühmtheit? Also so ein bisschen quasi Filmstar auf eurem Portal zu werden? Was sind die Gründe für die Leute, das zu machen?
Ich glaube, es ist wirklich eher, die Leute fühlen sich manchmal sehr isoliert in deren Communities, weil vielleicht die Menschen, die um sich herum sind, ne, jetzt Arbeitskollegen und so weiter, eher konservativ sind. Und es sind vielleicht, ne, Räume, wo man eben nicht so offen über Sex sprechen kann. Und ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich nach anderen Menschen, die eben so wie sie selber im offeneren und entspannteren Umgang mit Sexualität haben. Mhm. Also es geht gar nicht so darum, sich zu profilieren, als wir machen hier die tollsten Videos oder so, sondern wirklich eher, es ist eher die Suche nach anderen Menschen, die eben nicht, auch nicht so verklemmt sind oder keine Vorurteile haben. Mhm. Ein bisschen Geld verdienen kann man damit auch. Mhm. Aber ich würde sagen, dass die erste Motivation ist eben diese Lust darauf, irgendwas Neues auszuprobieren und sich vielleicht einfach selber ein Stück weit zu befreien.
Paulita, du hast eben gesagt, die Leute, die euch die Filme schicken, können damit auch durchaus was dazu verdienen. Wie geht das bei euch?
Genau, wir machen das nämlich so, dass wir pro Video einfach eine Summe zahlen. Aha. Und ich finde, für mich ist es sehr wichtig, erstens, weil alles, was ich mache mit Pornografie, muss ethisch sein. Und ethisch für mich bedeutet eben einerseits, dass die Menschen, die da mitmachen, selber die Kontrolle haben und ganz genau wissen, was passiert mit meinem Material, wo landet das. Und dass man eben auch dementsprechend entlohnt wird. Und für uns ist es so, bei ganz oft, bei einer anderen Plattform ist es so, dass man per Klick bezahlt wird, ne? So viele Views, so viele Klicks, dann bekommt man so und so viel Geld dementsprechend. Aha. Und das führt aber dazu, dass die Menschen dann eben Sachen machen, die vielleicht nicht unbedingt das ist, was sie machen wollen, sondern das, was sie wissen, das kriegt viele Videos, okay. Das kriegt viele Klicks. Ne? Also wenn du machst anal oder du schreibst bestimmte Wörter da drin, die eventuell für mich, ne, zum Teil grenzwertig sexistische oder rassistische Anspielungen haben, dann bekommt man eben mehrere Klicks, weil das sind so Suchbegriffe, die man, ne, bei so einer Plattform wie Pornhub oder so man angeben würde, und dann bekommt man mehr Geld. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte sicherstellen, dass die Menschen wirklich nur das machen, worauf sie Bock haben und nicht irgendwas, wo sie denken, dass das gewollt ist. Und deswegen gibt es pro Video einfach eine Summe, die man eben bekommt. Und da muss, wie gesagt, die technisch muss das Video, ne, von bestimmten Format, nämlich Full HD, ne, vom Licht her und so weiter, muss das alles stimmen. Mhm. Aber sexuell, was da passiert, ist total frei den Couples, ne, gegeben, dass sie einfach alles machen, worauf sie Lust haben und was ihnen Spaß macht.
Das klingt so richtig nach einem absolut gewollten Widerspruch von eurer Seite aus zum klassischen Mainstream-Porno, wo ja teilweise auch Darsteller genau damit geködert werden, dass man ihnen sagt, also wenn du das und das und das machst, verdienst du einfach mehr Geld, und Darsteller dann halt einfach Dinge machen, auf die sie halt wirklich überhaupt keinen Bock haben.
Genau, aber ich muss sagen, das passiert leider, weil die Menschen eben nicht für Pornos zahlen. Ich glaube, jeder Mensch, der den Mainstream-Porn sozusagen kritisiert, und ich sehe das ein bisschen problematisch, einfach nicht so pauschal den Mainstream-Porn zu kritisieren, weil es ist eh so ein bisschen komisch zu sagen, wo ist jetzt die Grenze, was ist überhaupt Mainstream-Porn, ist das kommerziell? Es gibt unendliche, tolle, kommerzielle Studios, die deren Performern gut bezahlen und auch fair und ethisch arbeiten. Aber wenn, klar, solche Situationen passieren, die passieren in letzter Zeit öfters, weil Menschen eben für die Pornos nicht zahlen. Deswegen Hashtag Pay for Your Porn, wenn man, ne, nicht nur Pornos umsonst konsumiert auf YouPorn und auf solche Plattformen, sondern auch für den Pornos zahlt, dann würden solche Situationen nicht stattfinden.
Du hast eben gesagt, die Technikstandards müssen natürlich schon stimmen, wenn man bei euch was einreicht. Von der Gestaltung her sind aber die Darsteller frei in dem, was sie da tun. Kriegt ihr trotzdem manchmal Filme, wo ihr dann reinschaut und sagt, nee, das nehmen wir nicht, das lehnen wir ab?
Wie gesagt, wenn ich Videos nicht nehme, ist es wirklich mit der Qualität zu tun, wenn das Video viel zu dunkel ist und ich nicht sehe. Aber dann gebe ich auch gerne ganz konkret ein Feedback und helfe ihm, diese technischen Fehler zu beheben. Und inhaltlich nicht. Also wir haben wirklich, ich sage jetzt mal, ne, von sehr Kuschel, Sex, Vanilla, ne, sehr ruhigen, mit einem langsamen Rhythmus-Sex, bis halt ziemlich Hardcore-BDSM-Situationen. Und ich finde, ne, solange, und das ist eh selbstverständlich, solange alle Menschen das, was sie machen, gerne machen und im Konsens passiert, dann finde ich, gibt es keine Grenze, was man sexuell ihm genießen kann. Deswegen gibt es sie auch bei uns nicht.
Ja. Gibt es in diesem ganzen großen, weiten Feld Porno, in dieser ganzen Industrie, in diesen ganzen vielen unterschiedlichen Facetten und Genres, irgendwas, was du dir wünschst für die Art, wie ihr Porno versteht mit eurem Portal, wie ihr Porno darstellt? Gibt es vielleicht eine Intention dahinter?
Absolut. Also ich habe angefangen, Pornos zu machen, wie gesagt, selber als Darstellerin, weil ich daran geglaubt habe, dass man mehr Diversität in den Pornos reinbringen soll. Und ich finde, in den letzten 20 Jahren haben wir ja gesehen, wie viel mehr Menschen, die jetzt nicht männlich, heterosexuell, cis und weiß sind, eben hinter der Kamera gehen und andere Pornos produzieren, wo sie eben ein anderes Blick auf Sexualität werfen und eben vor der Kamera auch andere Körper, andere Sexualitäten, andere Sexualpraktiken zeigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich bin ja auch Kuratorin vom Pornfilm Festival Berlin, schon seit 2013. Und da ist auch die gleiche Motivation dahinter, eben zu zeigen, Pornografie ist ein tolles Format, wo nicht nur, wo man nicht nur eine Wix-Vorlage sozusagen machen kann, sondern eben eine Kunst und Sexualerziehung und auch Politik machen kann. Eben, weil diese Bilder sind einfach sehr starke Bilder und man kann echt sehr viele neue Lebensentwürfe und eine Zugang zur Sexualität anbieten, die man mit anderen Formaten eben nicht machen kann. Und das ist eben der Grund, weil ich auch diese, also Lustry betreibe, eben, um eben diese Diversität in der Pornindustrie, also mein Stück sozusagen, eine Diversität in die Pornindustrie reinzubringen.
Also wenn ihr tatsächlich mal vorhaben solltet, einen privaten Porno von euch zu drehen mit dem Partner, der Partnerin und das auch hinterher zu veröffentlichen, ein Film, bei dem ihr selber Regie geführt habt, bei dem ihr bestimmt, was gezeigt wird und was nicht, dann könntet ihr diesen Film beispielsweise auf Lustry herausbringen. Paulita Pappel hatten wir am Telefon, die Macherin der Seite. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank, Tom, war sehr schön.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wer sich dazu entschließt, mal in einem richtigen Porno mitzuspielen, also in der Pornoproduktion einer Firma, so richtig mit Filmset, Regisseur, Kameraleuten, anderen Darstellern und so, hat sich das zum einen hoffentlich gut überlegt, hat zum anderen Bock drauf und wird nicht irgendwie dazu gedrängt und kann es, zumindest so in meiner romantisierten Vorstellung, vielleicht sogar trotz Filmset-Stress am Ende ein bisschen genießen. Ihr lernt jetzt eine Frau kennen, Lea, Anfang 30 und vor ein paar Jahren aus Amsterdam nach Berlin gezogen, die auch mal in einem Porno mitgespielt hat. Dabei war das überhaupt nicht ihr Plan. Sie war zu der Zeit zwar schon in einer Szene unterwegs, in der sie auch mal mit ihrem Partner Sexpartys besucht hat, das schon. Und sie hatte mitbekommen, wie Freunde einen queeren Porno drehen wollten, also einen, der das genaue Gegenteil des klassischen Mainstreams ist. Keine gestellten Muskeln und Plastikbrüste, sondern normale Menschen, die miteinander Sex haben. Kamerafrau sollte sie bei dem Projekt eigentlich sein und dann während des Drehs wurde irgendwann klar, es fehlen Leute für eine Orgienszene im Hintergrund. Jemand fragte sie, ob sie vielleicht mitmachen möchte. Die Lust war da, die Neugier auch und Lea wechselte gleich bei ihrem ersten und bisher einzigen Pornodreh von hinter vor die Kamera. Das Gespräch mit ihr auf Englisch mussten wir vor der Sendung aufzeichnen. Die Leitung war nicht ganz so gut, wie wir es gerne gehabt hätten. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen für euch zu übersetzen. Natürlich wollte ich von ihr wissen, inwiefern dieser erste Sex vor laufender Kamera bei einer queeren, alternativen Pornoproduktion dann doch etwas anders war als das, was auch sie bisher aus Mainstream-Filmen so kannte. Can you give us an idea of how the sex was in front of the camera? What would you say actually was different than in mainstream porn productions? What kind of scenes did you shoot? What kind of sex did you have with each other?
Well, I would say everything was different. Very consent-based. So before the whole thing started, we also had a certain kind of workshop. So we just had this group dynamic that this intimacy started to build up. And then there was like an introduction game to come closer together so that our bodies would touch. And then people just naturally started to do the thing that they felt like. So then it started from kissing and then it involved in this orgy scene when people actually started to fuck. And yeah, and we did. So there was like full consent on everything.
Also sie sagt, das war ganz wichtig von vornherein schon, dass es einen großen Konsens gab, dass also alle tatsächlich, die dort waren, auch Lust drauf hatten, das zu tun und man sich einig war, was man da macht. Und dann, um sich ein bisschen näher zu kommen, gab es so Workshops, hat sie es genannt, also so wie so eine Art Kennenlernspiele, bei denen der Körperkontakt langsam immer intensiver wurde und die Kleidung gleichzeitig immer etwas weniger wurde. Und dann, sagte sie, haben die Ersten angefangen halt ein bisschen sich zu küssen und irgendwann ging das dann über so in den ersten Sex. Es war also alles irgendwie so ganz fließend, sagt sie, und wichtig halt, dass man sich komplett einig war darüber, was man da macht miteinander. So you only had sex with your partner at that time, or did you change during the shoot and have also sex with people that maybe weren't strangers anymore, but at least strange sex partners?
I think we kissed with another person and there was some kind of touching exchange, but it was a real dynamic between people that the person who directed this wanted to show.
Also sie sagt, den Sex hat sie dann bei diesem Dreh mit ihrem Partner, ihrem damaligen, gehabt. Aber es gab dann schon so, dass man auch mal andere geküsst hat in dieser Orgienszene. Und es gab natürlich Körperberührungen. Man hat auch mal jemand anderen angefasst. Aber dem Regisseur dieser Produktion war ganz wichtig, dass das halt völlig ohne Zwang abläuft. How is it to get instructions while having sex? In what kind of way ever?
The thing is that in this case, we actually were not giving instructions.
Not at all?
No. Okay. It was more like, okay, guys, this is the space. We're going to film from here to here. This is the frame. And the camera was just like floating around people and they were choosing what they want to show. I think, and that's the difference between the mainstream porn and pure activist porn. It's really trying to picture the real thing,
yeah,
the real interaction. It's not fake. It's real.
Das war die Frage bei dieser Produktion nach Regieanweisungen. Sie hat gleich gesagt, nein, die gab es tatsächlich überhaupt nicht. Das Einzige, was uns der Regisseur gesagt hat, ist, achtet bitte drauf, dass ihr nicht aus dem Bild rauslauft. Also das und das ist der Bereich von hier nach da, innerhalb dessen wir diese Szene drehen. Und in dem könnt ihr euch völlig frei bewegen. Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt. Ihr wisst, was das Thema ist, nämlich Sex miteinander zu haben. Denn ganz wichtig, sagt sie, war ihnen allen bei dieser Produktion, dass eben nichts Gefaktes, nichts Inszeniertes gezeigt wird, keine zwei Menschen gesagt kriegen, wie sie gefälligst miteinander vögeln sollen, sondern sie hat gesagt, sie wollten the real thing abbilden, also tatsächlich einfach Sexualität, so wie sie entsteht, wenn sie ganz zufällig entsteht. Ich wollte dann natürlich wissen, wie ist denn das, wenn man bei so einem Dreh, bei dem alles sehr familiär abläuft und alle einen wirklich großen gemeinsamen Konsens haben, was man da an alternativen Porno filmen will, wenn das dann anfängt, so langsam Spaß zu machen, aber die Szene halt einfach abgedreht ist, was ist denn dann? I try to imagine the moment when you maybe really got into it and you start to enjoy it and everything feels good and everyone's having fun with each other and then the director comes and says, okay, cut, that's it, it's a wrap, ready, we stop it.
Yeah, well, actually that happened kind of because we spent the whole day in the location. Uh-huh. So we managed to shoot the whole scene, but where everybody got kind of into it. And then there was like, okay, guys, sorry. Okay, we got it. We got what we need, but actually we have to go. And everybody was like, what? So some people, it was made in this kind of funny atmosphere. And then some people actually decided to be like, okay, I think we should continue this. Yeah, like a group gathered and went to somebody's apartment as well.
Genau das ist passiert, hat sie gesagt. Sie wären den ganzen Tag da zusammen an dieser Location gewesen, hätten sich ja auch in diesen Workshops überhaupt erstmal langsam kennengelernt und dann hätte das so eine Eigendynamik entwickelt. Und ja, als sie dann alle wirklich miteinander Spaß hatten und das wirklich auch eine coole Erfahrung war, diesen Sex zu genießen mit vielen anderen Leuten zusammen vor einer Kamera, hat dann der Regisseur irgendwann gesagt, okay Leute, danke, das war's. Wir können auch die Location einfach nicht länger haben. Wir haben die nur bis jetzt gemietet. Wir müssen jetzt aufhören. Und alle hätten so gesagt, was? Jetzt mittendrin, wo es gerade Spaß macht. Und dann sagt sie, wäre es tatsächlich so gewesen, dass einige sich dann noch verabredet hätten und gesagt hätten, okay, dann gehen wir jetzt in das Apartment von Person XY und machen da weiter, wie auch immer weitermachen dann aussieht. Also ist die Konsequenz, habe ich zu ihr gesagt. So you would say the worst thing that can happen shooting a porn like this is that some people have to go home horny.
Well, yes, I would say that. Yeah, before we were also making a joke that actually shooting a porn is very boring because we just had to wait for so long. But that also created certain kind of atmosphere, like very open. And then we start to talk and then we start to get to know each other. And then we actually, yeah, like made some friends there as well. And yeah.
Ja, genau das, sagt sie, ist dann vielleicht einer der Nachteile bei so einem Dreh. Wenn man sich erstmal über einen langen Zeitraum kennenlernt, sie sagt, der erste Teil dieses Pornodrehs wirklich, wirklich boring war, weil ja erstmal nichts passiert ist. Und dann, als endlich was passiert ist und es losgehen sollte, hat auch schon wieder jemand gesagt, Cut. Also da vielleicht Augen auf bei der Hobbywahl, wenn ihr auch mal solche Filme drehen wollt und jemand anderes die Location gemietet hat und dann irgendwann sagt, so, jetzt müssen wir alle gehen, könnte ein Nachteil sein, dass man am Ende spitz wie Nachbarslumpi nach Hause gehen muss. Aber das hat ja eben Lia schon gesagt, da gibt es dann ja Alternativen, die man selbst erfinden kann. Ob sie es wieder machen würde, wollte ich von ihr wissen. The way you talk about this whole experience makes the question necessary to ask, would you do it again and what would be the conditions have to be like for you to maybe do it again once?
Yeah, so, well, at this point, that was kind of like my self-development challenge, let's call it. Mm-hmm. Like, I worked for some time on deconstructing some, like, a social construct of sexuality, of monogamy, like, why people are jealous, what is porn, why is it like this, why there is so much shame put on this, if people do that really by choice, why isn't that acceptable? That was really like the time when I did that. That was really the time when I was processing all this information, trying to deconstruct that. And I thought, okay, like the last thing I can do about it is actually to really act on this. Mm-hmm. If I would do it now, I'm not sure because I'm kind of been there, done that somehow. Mm-hmm. Maybe if I feel one day strongly about my activist will turn on again and be mm-hmm. like, okay, this is like wrong, what's going on, this binary division, the sex roles in the society, the female person has to act in this way and the male person has to act in this way, this is completely wrong and I'm gonna change it. If I feel that again, then I do that again, of course, like I even shoot my own porn.
Well, sie hat gesagt, also damals, als sie sich dazu entschlossen hat, da mitzumachen, war sie in so einer Art sexuellem Selbstfindungsprozess unterwegs und hat eigentlich alles in Frage gestellt, das Prinzip von Eifersucht und das Prinzip von Monogamie und sich gefragt, warum ist Sexualität in unserer Gesellschaft so, wie sie ist, welchen Einfluss hat Pornografie auf uns alle und wollte da einfach nicht nur viel Theoretisches drüber wissen, sondern hatte auch diesen Wunsch, das dann tatsächlich in dieser Situation, in die Praxis umzusetzen, das selbst zu erleben. Und so eine Phase, sagt sie, hat sie im Augenblick nicht, deshalb gibt es aktuell jetzt keinen Grund, sowas wieder zu machen, auch wenn es damals eine schöne Erfahrung gewesen wäre. Aber, hat sie dann gesagt, wenn sich sowas wieder einstellen würde bei ihr, dass sie den Drang verspürt, da etwas für sich selbst erforschen zu müssen, dann würde sie es tatsächlich jederzeit wieder machen und vielleicht dann am Ende, hat sie gesagt, ihre eigene Produktion machen, also selbst dann tatsächlich auch mal so ein Projekt angehen und es vielleicht dann auch wieder mit Freunden drehen, so wie es bei ihr gewesen ist, als sie in diese sehr abenteuerliche, aber am Ende ja schöne Erfahrung reingerutscht ist. Spannendes Gespräch, viele spannende Gespräche heute Abend zu diesem Thema alternative Pornos, was gibt es abseits des üblichen Internet-Mainstreams, kleine Hochglanzfilmchen, die man überall finden kann. Es gibt eine ganze Menge nebenher, haben wir festgestellt, auch unter anderem durch die Mithilfe von Lea, die uns ihre Geschichte erzählt hat, wie sie mal eigentlich als geplante Kamerafrau am Ende in einem Pornodreh gelandet ist.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Sydney. In Australien hat sich eine Herde von offensichtlich karottensüchtigen Kängurus zu einer wahren Landplage entwickelt. Mehrere Touristen wurden von den Beuteltieren beim Füttern bereits verletzt, wie die lokale Presse am Mittwoch berichtete. Die mehreren Dutzend wilden Kängurus sind auf dem Gelände einer Klinik bei Sydney zu Hause. Jede Woche kommen mehrere tausend Touristen dorthin, um Australiens Wappentiere aus der Nähe zu betrachten und auch Selfies zu machen. Schilder weisen darauf hin, dass Füttern verboten ist. Trotzdem werden die Tiere mit allem möglichen Essbaren versorgt, mit Keksen und Pommes, aber auch mit vermeintlich gesunder Nahrung wie Bananen und Karotten. Der Tierpfleger Andrew Daly meint jedoch, dass auch Obst und Gemüse für Kängurus schädlich sein können. Für uns sei eine Karotte ziemlich gesund, aber für ein Känguru sei sie wegen ihres Zuckergehalts wie ein Schokoriegel, sagte er dem Fernsehsender ABC. Die süchtigen Tiere würden dann sehr aggressiv. Mittlerweile beschäftigt die Karottensucht der Beuteltiere auch das Parlament des australischen Bundesstaates New South Wales. Der Abgeordnete Greg Piper veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Video, in dem er auf die Gefahren hinweist.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.